Ora et labora. Ora et labora. Bete und arbeite. Der uralte benediktinische Sinnspruch steht zwar nicht in der Regel des Ordensgründers, aber er begleitete wie eine weißmagische Wunderformel das unbeschreiblich segensreiche Wirken der benediktinischen Mönche, deren Gebet und Arbeit, deren Bauen und Sinnen das Abendland es dankt, dass seine Menschen nach dem Einbruch einer beinahe der heutigen vergleichbaren Barbarei es wieder zu einer Gesittung brachten, aus welcher Kathedralen und Dome entblühen konnten. Der Spruch ist knapp und inhaltsvoll, aber seine wesentliche Wirkung beruht auf dem rhythmischen und magischen Gehalt seiner Laute. Schon deswegen ist er aus der mittelalterlichen Kultursprache, dem Lateinischen, nicht übertragbar. Seine zweimalige trochäische Schwingung durch das oszillierende R bedingt zwischen A und O, die einst im Griechischen Anfang und Ende des Alphabets und gleichnishaft allen kosmischen Geschehens waren, Alpha und Omega, sie klingen und schwingen gleichsam in den Höfen und Hallen jener der Vermenschlichung einer verworrenen Umwelt dienenden Bergklöster, deren erstes Monte Cassino anstelle eines alten Apollontempels vom Benediktus gegründet worden ist. Es war denn auch, als ob das Wirken jener Konvente in klarem Südgefühl von den Musen insgeheim betreut worden, als ob es apollinisch gewesen sei, von jener lichten und doch geheimnisvollen mantischen und mantrischen Gottheit gelenkt, in der die Griechen das höher beschwingte Weltenwort Gestalt werden ließen. Man könnte füglich den mantrischen Kurzspruch von Arbeit und Gebet, in welchem lautlich und sinngemäß Ende und Anfang, das O und das A, zum ewigen Kreislauf verknüpft stehen, als eine Essenz dessen empfinden, was Bo-Win-Ra durch sein Leben und durch sein Lehren den menschlichen Alltag eingeprägt hat, wobei zu bemerken ist, dass er auch hier wiederum Integrationen uns dargereicht hat. In der Tat gelang es ihm, der Arbeit, die insgeheim oder offen immer ein Fluch zu umwittern schien, einen völlig neu anmutenden und überraschenden Aspekt abzugewinnen. Ebenso werden durch seine erstaunlichen Darlegungen über das Gebet dieser Seelenübung, die durch die Assoziationen von Vorstellungen wie Hypokrisie, Geplapper, Gesundbeterei und dergleichen, einen teils verdächtigen, teils trübseligen, teils lächerlichen Beigeschmack gewonnen hatte, Schönheit und Glanz, zudem ein bisher kaum geahnter innerer Gehalt gegeben. Das macht, er hat Gebet und Arbeit aus der unfruchtbaren Öde bloßer Begrifflichkeit gelöst und sie mit lebendiger Gestalt bekleidet. Es gehört zu Bo Winrars Wesen, dass er nie abstrakt und begrifflich ist. Bezeichnend für die wichtigsten Weisungen des Meisters ist es, dass die Sammlung und Erneuerung echter Kräfte, deren es auf dem Steilweg ins Licht bedarf, nicht aus geheimnisvollen Praktiken und Atemübungen, sondern aus dem Alltagsleben zu holen sind, nämlich aus gut und gewissenhaft geleisteter Arbeit. Gründlichste und angespannteste Pflichterfüllung, als hinge davon das Heil und die Ordnung der gesamten Welt ab. Darauf kommt es an, nicht auf fortgesetzte salbungsvolle Stimmungen, die meist nichts weiter sind als Rauschgifte der Seele. Es hängt nämlich in der Tat die Weltordnung von unserem Tun und Treiben ab. Selbst die vermeintlich niedrigste und ungeistigste Arbeit bekommt ihren Adel, ihren Sinn und schließlich auch ihre Freude durch die Weise, wie sie getan wird, durch die Liebe und Hingabe, durch die Sammlung des Willens auf diese eine Funktion hin. Im Grunde ist ja alles im Kosmos aufeinander angewiesen, und der Gedanke, dass ein Genie sein Werk nicht vollbringen kann, wenn nicht zahllose andere, an sich kaum beachtete Arbeiter ihr Hilfswerk leisten, nämlich anderen Menschen und auch ihm, dem genialen Menschen, Wohnung, Kleidung, Nahrung und Material herstellen und tausend andere Dinge tun. Dieser Gedanke leuchtet sehr heim, wie es auch klar ist, dass der geringste Arbeiter, ob er es wahrhaben will oder nicht, vom Werke des Genies irgendwie doch noch angestrahlt und gefördert wird. Jeder ist jedem Dank schuldig. Als Muster äußerster Konzentration bei der Arbeit hat uns Bo Winrar mit Vorliebe die von ihm stets sehr bewunderten Zirkusartisten hingestellt. Es verdient erwähnt zu werden, dass er diesen Gefühlen einmal in einem Dankesbrief an den bekannten schweizerischen Zirkus Knie Ausdruck verliehen hat. Der Sinn der Arbeit wird dadurch rein geistig und enträt jeglicher sonstigen Interessiertheit, sei es, dass man daran denkt, sie geschehe für einen selber und die Entlohnung, für jemanden anderen und dessen Vorteil oder für eine größere, etwa politische Gemeinschaft, sei es, dass man nach dem Ende der Plage und nach dem Feierabend lechzt. Der Sinn der Arbeit liegt in ihrer Geistbezogenheit, liegt darin, dass sie eine Quellstube der Freude ist, liegt darin, dass sie die aktive Komponente menschlichen und damit allweltlichen Glückes ist. Glück aber ist stilles Jauchzen eines Dankgebetes. siehe auch das Kapitel von der Trostkraft der Arbeit in das Buch des Trostes. Um den Sinn der richtig getanen Arbeit zu erfassen, ist es wohl erlaubt, aus der eigenen Erinnerung zwei Beispiele zu schildern. Von dem erleuchteten Taoisten Zhuang Zi gibt es eine auch im Westen sehr bekannt gewordene Anekdote. Der Fürst Wen Hui hatte einen Koch, der für ihn einen Ochsen zerteilte. Er legte Hand an, drückte mit der Schulter, setzte den Fuß auf, stemmt das Knie an, ritsch, ratsch, trennte sich die Haut und zischend fuhr das Messer durch die Fleischstücke. Alles ging wie im Takt eines Tanzliedes und er traf immer genau die Gelenke. Der Fürst Wen Hui sprach: Ei, vortrefflich, das nenn ich Geschicklichkeit. Der Koch legte das Messer beiseite und antwortete zum Fürsten gewandt: Der Sinn ist's, was dein Diener liebt. Das ist mehr als Geschicklichkeit. Als ich anfing, Rinder zu zerlegen, da sah ich eben nur Rinder vor mir. Nach 3 Jahren hatte ich's so weit gebracht, dass ich die Rinder nicht mehr ungeteilt vor mir sah. Heutzutage verlasse ich mich ganz auf den Geist und nicht mehr auf den Augenschein. Der Sinne wissen habe ich aufgegeben und handle nur noch nach den Regungen des Geistes. Ich folge den natürlichen Linien nach, dringe ein in die großen Spalten und fahre den großen Höhlungen entlang. Geschickt folge ich auch den kleinsten Zwischenräumen zwischen Muskeln und Sehnen. Ich habe mein Messer nun schon 19 Jahre lang und habe schon mehrere tausend Rinder zerlegt, und doch ist seine Schneide wie frisch geschliffen. Der Fürst Wen Hui sprach: Vortrefflich, ich habe die Worte eines Kochs gehört und habe die Pflege des Lebens gelernt. Gekürzt zitiert nach Zhuang Zi, das wahre Buch vom südlichen Blütenland, Seite 23. Diese Geschichte habe ich Bo Winra auf einem unserer Spaziergänge in der so geistnahen Landschaft des Sotto Ceneri, des südlichen Tessin, vor wohl einem Vierteljahrhundert erzählt. Er kannte sie noch nicht und war sichtlich von ihr durch ihren vorzüglichen, ihn selber so sehr bestätigenden Gehalt ergriffen. Das Ganze ist eine Anwendung seiner Maxime, dass alle Religion nur dann von Wert sei, wenn dieser Wert sich im Alltag behaupte. Er, der nicht Leidvernichtung predigte, sondern den Willen zur Freiheit nach Erkenntnis der Wesenlosigkeit des Leides verkündete, erblickte den richtigen Weg, den Tao, nicht in der Verneinung des Selbstes, sondern vielmehr in der Ordnung und Stimmung auf ständig reineren Akkord mit dem Urselbst. Er meinte das Große lassen können. Das unkrampfige, stille Abweisen alles Ablenkenden. Woraus dann der endgültige und unerschütterliche Entschluss zur Selbstbeherrschung, der nicht aus der Kälte des Stoizismus, sondern aus dem Feuer der Liebe genährt wird, und zum zähen Festhalten Jakobs am Engel hervorgeht. Ich lasse dich nicht, du segnetest mich denn. Leidet das Himmelreich doch Gewalt, aber nicht die Gewalt des Verkrampften und Gesonderten, sondern des Gelösten und Gesammelten, eben dessen, der völlig und immer mit dem Himmelreich übereinstimmt. Das zweite, was ich erzählen wollte, ist so alltäglich wie möglich, aber es handelt sich ja um Alltag und Arbeit. Unlängst führte mich der sogenannte Zufall in Rom und im heiligen Jahr 1950, aber ich lebe ohnehin schon lange in Rom und finde, dass jenes Rom, zu welchem viele Wege führen, allenthalben zu verwirklichen ist und das immerdar heiliges Jahr ist. Zu einem kleinen Mechaniker. In seiner Werkstatt sah ich die eben fertig gewordene, sehr findig und kompliziert zusammengebaute Apparatur für einen mit allen modernen Schikanen ausgestattet sein wollenden Zahnarzt. Das blitzende und lackierte Zeug bestand aus einer Menge von Behältern, Schaltern, Bohrvorrichtungen, Neonlampen, Saugern, Kugelgelenken und ich weiß nicht was allem. Ich hielt es ohne weiteres für das Ergebnis einer mit vielen Werkzeugmaschinen versehenen, sorgsam ausgeklügelten Fabrik. Aber ich irrte mich. Dieser einfache italienische Metallarbeiter hatte das alles bis ins Kleinste mit lächerlich primitivem Werkzeug und mit großer Liebe zu seiner Arbeit zusammengebaut und lieferte es, nebenbei bemerkt, für weniger als die Hälfte des von den Spezialfabriken geforderten Preises, ohne dass er sich dabei schlecht stand. Der Mann erinnerte mich sofort an den Koch des Fürsten Wen Hui. Er sah nicht mehr die Metalle ungeteilt vor sich, sondern handelte nach den Regungen des Geistes. Er fand die Glückseligkeit in seiner ansprechenden und soliden Präzisionsarbeit. Diese beiden vermeintlich so abschweifenden Beispiele zu unserem benediktinischen Spruch und seiner Luzidwerdung in des Meisters Lehrwerk wurden noch aus anderen Gründen gewählt. Sie sollten gewisse sehr feine und sehr empfindliche Gemüter auf die Gefahren ihrer Phobien und Ängste aufmerksam machen, ohne ihnen deswegen zuzumuten, das Handwerk eines Kochs oder Fleischers, eines Metallarbeiters oder Dentisten auszuüben. Es gibt nämlich recht viele Menschen, die vor aller Technik, vor Maschinen, vor Chirurgenwerk und vorm Fleischerladen nichts als Grauen und Widerwillen empfinden und solche Gegebenheiten für die Verflachung und Verrohung der heutigen Menschheit verantwortlich machen. Sie verbauen sich den Weg in den Geist durch Hemmungen und verwechseln das Was mit dem Wie. Aber es hat keinen Sinn, die Lokomotive zu beschuldigen, wenn unachtsame Weichensteller oder Fehlleistungen vom Maschinisten ein Eisenbahnunglück anstellen. Wenn im Gegensatz zur landläufigen Vorstellung von der Berufung zur Anschauung Gottes, Hohwin Ra, Kasteiung und Askese, Entsagung und Weltflucht ablehnt, da sie sich geradezu gegenteilig auswirken können, so ist es doch so, dass er diese in vielen Religionen verbreitete Mittel zum Zweck der geistigen Kontemplation gleichsam in deren Gegenpol die Aktion verlegt, eben in die Arbeit und die richtige Bewältigung des Alltags. Jede Aktion, jede Arbeit, sie setzen Verzicht und Resignation, Anstrengung und Aufopferung voraus. In einem Briefe bemerkte er einmal, je mehr man sich so einrichtet, als hätte man gar nichts anderes in der Welt zu erwarten, als das gerade gebotene, unvollkommene, desto mehr Magnetismus schafft man für das Außerordentliche. 1927. Nicht die Aspirationen und Zaubermittel, nicht die inwendige Thesaurierung von Wechseln auf die geistige Zukunft helfen auch nur das Geringste. Sie verführen nur zur Passivität, verleiten zum Dünkel, zu unglückseligen Einbildungen. Solche Menschen gleichen jener alten Jungfer in Selma Lagerlöfs Roman, die bei der Panik eines Schiffbruchs ein unbeachtetes Rettungsboot erspäht, samt ihrer mit Juwelen und Wertpapieren gefüllten Handtasche hineinklettert und dann befriedigt in den Fluten versinkt. In diesem Sinne schrieb der Meister in einem anderen Brief an den nämlichen Adressaten: Nicht was einer besitzt, macht seinen Wert vor dem Ewigen aus, sondern was er mit dem Besitz anfängt und ob er dabei dem entspricht, was von ihm verlangt wird. Kurzum, auch die Aktion sollte bereits die Kontemplation in sich enthalten, wie weiterhin auch die Kontemplation die Aktion, genauso wie der völlig Erwachte erkennt, dass beides, die Erscheinung und die Wirklichkeit, erst das Ganze sind. Und so wird es erst ganz klar, dass Arbeit und Gebet zwar zunächst Gegenpole sind, aber in richtiger Übung einen harmonischen Ehebund eingehen. Sprechen wir von Arbeit im Sinne Bohwin Ras, dann sind wir schon mitten im Gebet. Wenn Thomas von Aquino, vergleiche das schon erwähnte schöne Buch von Huxley über die Philosophia Perennis, Seite 404, sagt, dass Handeln etwas sein sollte, das dem Leben des Gebets hinzugefügt und nicht etwas, das ihm weggenommen wird, so ist diese an sich richtige Ansicht durch das Lehrwerk unseres Meisters das Recht eigentlich eine Summa der unserer Zeit gemäßen Geisteserkenntnis darstellt, noch weiter getrieben und integriert. Und damit ist es an der Zeit zu betrachten, welches Licht in dieser Summe auf das Beten fällt. In seinem Buche Das Gebet hat Bo Winra den bekannten Worten der Bergpredigt vom Bitten, Suchen und Anklopfen Matthäus 7,7 auch Lukas 11,9 den überraschendsten Kommentar gegeben, so dass man meint, bisher blind an dieser leuchtenden Stelle vorbeigetappt zu sein. Wer bibelfest ist, dem wird es nicht entgehen, dass Bo Winra für seine Deutung die Worte des Evangelisten umgestellt hat. In der überlieferten Bergpredigt, wie sie bei Matthäus steht, lesen wir wörtlich: Heischet und es wird euch gegeben werden, forschet und ihr werdet finden, pochet und es wird euch geöffnet werden. Der Meister unserer Zeit nahm den mittleren Satz vorweg, während der übereinstimmende Wortlaut bei Matthäus und Lukas noch nicht einmal ein Wahrscheinlichkeitsbeweis dafür sein kann, dass der Meister von Galiläa und zweier ihm folgender Jahrtausende diese Worte in der uns überlieferten Reihenfolge gesagt hat. Die einleuchtende Begründung, dass das Suchen und Finden dem Bitten vorangehen muss, hat Bo Winra jedenfalls gegeben, und auf welche Weise werden wir noch sehen. Andererseits sind diese drei Staffeln des echten und als solchen wirklich anzusprechenden Gebetes gewissermaßen drei Sprünge des in die Ewigkeit sich erhebenden Menschen, so dass das nacheinander ein ineinander wird. Der Mensch aber, der das Beten lernen will, gleich wie die Jünger es bei dem Meister von Nazareth haben lernen wollen, und sie wussten warum, wird gut tun, sich an die in dem uns jetzt beschäftigenden Buche über das Gebet gebotene Reihenfolge zu halten. Bo Winra zeigt uns, dass die drei Worte sich auf das Denken, Fühlen und Handeln beziehen. Er macht den Vorgang ungemein deutlich durch ein zeitgemäßes Gleichnis vom Elektromotor, indem er daran erinnert, dass der Motor zuerst sorgfältig geprüft werden muss, bevor man den ihn durchflutenden Strom einschaltet und sodann durch den Gebrauch seiner Bewegung die Arbeitsleistung erreicht. Zunächst also gilt es zu prüfen, nämlich zu suchen und zu finden, wobei der Suchende sich selbst der Gegenstand des Suchens, das Gebet, Seite 24, ist und bei richtigem Suchen unausbleiblich sich auch finden muss, nämlich sein ewiges, in das Herz des Urseins eingebettetes Selbst. Das kann nur in völliger Ruhe und unter gelassener Ausschaltung aller Bild- und Gedankenvorstellungen geschehen, indem er den Körper gleichsam als das Gefäß seines flüssigen Selbstes empfindet. In tiefes und bangenerregendes Dunkel wird man sich da sinken lassen müssen, bevor ein neues und lautereres Bewusstsein aufdämmert und in untrennbarer Einheit mit dem Urselbst und Ursein gefunden wird, in welchem der Eigenwille im Urwillen aufgegangen ist. Auf solchem Grunde erst kann echtes und wirksames Beten erstehen. Ist es doch meistens unbewusstes und insofern entschuldbares, missbräuchliches Tun, das Gebet als ein Mittel zur Umstimmung und Anbettelung eines mehr oder minder gefürchteten Herrn einzusetzen. Solches Vorgehen würde ja wirkungslos bleiben, wie ohnehin zahllose vermeintliche Gebete. Das wirkliche Gebet beruht auf einer vorausgehenden, inwendigen Erkenntnis der ewigen Gesetze, die auch Gott nicht umstoßen will und kann. Diese Erkenntnis, die einem Liebesakt gleichkommt, das deutsche Wort erkennen, hat einst einen tief geheimnisvollen Doppelsinn gehabt, vermag den Kräfte- und Liebestrom richtig einzuschalten und den Kontakt mit ihm aufrecht zu erhalten. Solcher Art wird das Bitten unweigerlich zum Empfangen, weil wirkliches Gebet solches Wollen heißt, was das Ursein von Ewigkeit her will. Und deswegen ist weiterhin gesagt, man solle anklopfen, damit einem aufgetan werde. Anklopfen an der Pforte jenes Ewigkeitstempels, den jede am Ozean der Allseele teilhabende Einzelseele in sich einschließt. Es würde Torheit sein, schüchtern und tatenlos davor stehen zu bleiben und zu warten. Dennoch hier gilt das Wort: Das Himmelreich leidet Gewalt. Es wäre aber alles eitel, wenn der Zweifel, ob das Gewährbare gewährt werden müsse, sich einstellt. Der Betende muss die Frage, ob er wohl empfangen werde, um was er bittet, restlos aus seinem Denken und Fühlen verbannen. Das Gebet, Seite 46. Es gibt eine legendäre Überlieferung, dass Mose, als er auf Gebot des Herrn mit seinem Stab an den Felsen schlug, um dem dürstenden Volke einen Quell zu erwecken, zweimal gepocht habe, da er unsicher war. Deshalb habe ihm der Herr das Land Kanaan nur von Ferne gezeigt. Welch tiefes Bild für die Sünde des Zweifels! Der Meister hat das Gebet geradezu als Ursache der Himmelsleiter bezeichnet. Durch es werden jene Stufungen hergestellt, auf denen sich die hierarchischen Gewalten einander die goldenen Eimer reichen. Wäre es doch Vermessenheit, mitten aus der schmachvollen Entfremdung von der geistigen Heimat, dem Göttlichen von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu treten. Man würde das Schicksal der Semele erfahren, der Geliebten des Zeus, die ihn nötigte, sich ihr in ureigenster Gestalt zu offenbaren. man würde zu Asche verbrannt, man würde zunichte werden. Aber die ewige Liebe hat durch ihre Mittler dafür gesorgt, dass solches nicht geschehen kann. Sie bauen die wohlgesicherten Leitungen, damit der Strom nicht in größerer Stärke auftritt, als vom Empfangenden ertragen werden kann, sonst würde die Gnade zur Qual werden. Das Leben eines aus dem Urlicht Leuchtenden ist im Grunde unaufhörliches Gebet, unaufhörliches Legen von Leitungen. Jene Menschen, welche Bohuin Ra noch zu seinen Lebzeiten gekannt und überdies etwas von seinem Wesen zu erkennen vermocht haben, sind dessen inne geworden. Ich selber muß und darf hier bezeugen, dass er mir unzählige Male durch Rat und Tat, durch Anregung und Zurechtweisung, durch Kräftespendung und Abmahnung hier gleichsam wie das sokratische Daimonion auftretend geholfen hat und oft genug, ohne dass ich es unmittelbar wusste. Die Kraft des echten Gebetes ist nicht abzuschätzen, und jedermann möge da seine eigenen Erfahrungen aufrichtig prüfen. Sie kann in der Tat noch helfen, wenn alle sonstige Hilfe versagt und wenn man alles Erdenkliche getan hat, welches zu tun man innerlich verpflichtet war. Ist doch das Gebet, dessen sollte man immer wieder eingedenk sein, innig mit Handeln und Wirken, eben mit Arbeit im höchsten Sinne vermählt. Durch das Gebet ist eine Wirkung bis ins Herz der Allwelt möglich. Und deswegen hat Bohuin Ra in dem kleinen, aber unerschöpflichen Buche über das Gebet den Rat, vielmehr das Gebot erteilt, beim Beten den umgekehrten Weg im Verhältnis zum Handeln zu gehen. Wenn hier mit dem Nächstliegenden und der Sorge für sich selbst und die Nächsten zu beginnen ist, soll das Gebet beim Ganzen einsetzen. Es ist vorzüglich für alle, seien sie vermeintlich auch die Fernsten, zu beten, ehe man an bestimmte Gruppen, an besondere Nächste und schließlich an sich selbst denkt. Somit kann und muss das Gebet, da es weiß Gott Kraft hat, ins Jenseits hinüberzuwirken, auch die Abgeschiedenen umfassen, die allesamt mehr oder minder Hilfe nötig haben, da sie nun in einer seelischen Entwicklungsphase stehen, die ihnen nicht mehr erlaubt, selbst tätig ihr Schicksal zu fördern. Das Gebet, Seite 96. Der Meister preist alle, die wahrhaft zu beten wissen, als Bereiter der Zukunft und Vorläufer des von ihm geheimnisvoll angekündigten neuen Menschen, der ins Dasein verlangt und alles derzeit Geschiedene vereint, weil er nur noch aus der Liebe lebt. Das Gebet, Seite 102. Damit ist das Ora et Labora als ein Kreislauf von oben nach unten und von unten nach oben offenbart. Es ist uralter und wohlbegründeter Glaube, dass der Betende gegen die Mächte des Bösen gefeit ist. Und so kann das Gebet in außerordentlichem Maße dazu beitragen, dass die furchtbaren Zerstörerkräfte, die am Zerfall des Abendlandes arbeiten, geschwächt und nach Möglichkeit wirkungslos gemacht werden. Denn der Teufel fühlt sich bekanntlich im Weihwasserkessel alles andere als behaglich, wofern es in diesem Zusammenhang erlaubt ist, gewissermaßen in katholischem Volksmund zu sprechen. Mit den erwähnten Gegenkräften sind hier nicht so sehr politische und weltanschauliche Strömungen oder irgendwelche verblendete und blinde Blindenführer gemeint, als vielmehr jene unserem Blick verborgenen Zerstörer, von denen Beau-Winra gesprochen hat und die seiner Angabe nach, wiewohl einst der Gemeinschaft der aus dem Urlicht leuchtenden angehörig, ihre Kräfte missbraucht haben, als nun unerlösbare Sünder wider den Geist. Die Geschichte vom Zauberer und ehemaligen Kralsritter Klingsor im alten Parsival-Gedicht zeigt ein Wissen um diese Dinge. Es besteht leicht die Gefahr, dass die Gebetsübung so lange Heidengeplapper bleibt, es muss durchaus nicht so sein, als sie nicht im stillen Kämmerlein stattfindet. Damit ist im tiefsten Sinn der Gegensatz zur Öffentlichkeit gemeint, nämlich ein Tempelschrein, wo nichts Zulass findet, das nicht Gottes ist, ein Haus des Sinns, darin alle Teilbilder, alle Neugiergedanken, alle Leidverhätschelungen und Leidenschaften, weil sie Sinnzerstückler sind, keine Stätte finden dürfen. Beau-Winra sagt: Viele haben Gott gesucht und fanden Götzen, denn sie wussten nicht, dass Gott nur dann erscheint, wenn ihm im Lande der Seele ein Haus errichtet wurde. Nachlese Seite 29. Es steht dazu keineswegs im Widerspruch, dass Beau-Winra immer wieder in Schriften, Briefen und Gesprächen die Tatwertigkeit des Einzelnen betont und zugleich der willenlosen Vorstellungsfähigkeit der Masse entgegengesetzt hat. Je reiner und neutraler das Bethaus der Seele gehalten wird, desto gestalthafter kann alles Arbeiten, Wirken und Handeln werden. Auf diese Weise verwirklicht der Mensch in und aus sich selber, was im Osten das Ein- und Ausatmen Brahmas genannt wird und was Goethe mit einem Lieblingsausdruck als Diastole und Systole bezeichnet hat. Diesen Dingen den richtigen und einfachen Ausdruck zu geben, ist ungemein schwierig, da in unserer zerfaserten Wirkungswelt die unfassbare Schlichtheit, weil Einheit des Geistes, kaum annäherungsweise zu erreichen ist. Jede Erörterung der urgegebenen Wirklichkeit ist schon fast ein aufdröselndes Verfälschen, ein Auseinanderreißen eines lebendigen in ersterbende Stücke und Fetzen. Darin ja bekundet sich die Meisterschaft eines Meisters, dass er allem, was er sagt, einem Schimmer von der Schlichtheit und Einheit zu verleihen vermag, weil er das alles in sich selber bewusst und in Ewigkeit erfährt. Owen-Ra sagt fast alles, was er sagt, in unnachahmlich einfacher Art, weil es ja gar nicht anders sein kann, als dass in immer neuer Spiegelung stets ein und dasselbe gesagt wird. Was die großen Lebenslehrer verkündet haben, ist im Grunde ewige Tautologie und kann denen, deren Neugierde nach aparten und interessanten Dingen lüstern ist, wenig bedeuten, da ihnen alles Erdenkliche interessanter ist als gerade das, was sie einzig interessieren müsste, da es sie einzig und wirklich im innersten Wesenskern angeht. Sie werden also kaum auf eine Mahnung hinhören, wie sie der Meister in einem Brief ausgesprochen hat. Für heute kann ich Sie nur auf die tiefe Wahrheit des Sprichwortes verweisen: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Dass man beileibe nicht zynisch auffassen darf. Seinem richtigen Sinn nach ist es vielmehr der bedeutsamste Ausdruck des Gottvertrauens. Es will sagen: Geh ans Werk und schaff dir selber Raum, so wirst du Gottes Hilfe an deiner Seite sehen. Diese Selbsthilfe im kontemplativen Beten und aktiven Arbeiten, das die Komponente von jenem ist und in geheimnisvoller Identität damit sich befindet, ist immer wieder Tempelbau, Veredelung der Eigengestalt zu einem alles Unreine verbannenden Schrein. Und wenn ins Gebet keine Fremdvorstellungen eindringen sollen, die nach törichter Bettelei und furchtsamen Götzendienst schmecken, so muss auch die Arbeit vor Zerstreuung und Einrede behütet werden. In diesem Sinne schrieb der Meister einmal in einem Freundesbrief 1929: Die Arbeit wäre für mich zerstört, von der ich vor ihrer Vollendung sprechen wollte. Auf die Frage, wie aber und wo einzusetzen ist, womit man beginnen soll, antwortete er bündig, immer mit dem Nächstliegenden. Er warnt immer und immer wieder, wie alle Lebensmeister es auch getan haben, vor den Ablenkungen in Form von Unordnung, Zerfahrenheit, Verzagtheit und Furcht, wobei er gelegentlich erwähnt, dass das Verzagtsein und nicht optimistisch sein können, uns im Blute von den Vorahnen herliege, die in schweren Kriegsläuften oft große Ängste auszustehen hatten. Natürlich haben die schrecklichen Zeiten, die wir zu bestehen hatten und weiterhin zu bestehen haben, diese Ängste abermals verschärft, obwohl man sich doch sagen muss, dass sie, anstatt gegen die Gefahr zu wappnen, einem die Waffe der gelassenen Erkenntnis aus der Hand schlagen. Der wesenhaften Erkenntnis, versteht sich. Denn es ist wichtig, dass man nicht unaufhörlich von den aufgespeicherten Teilerkenntnissen bestürmt wird. Darum schrieb der Meister einmal: Es ist ja selbstverständlich, dass gewisse Erkenntnisse verblassen, wenn neue in das Blickfeld des Bewusstseins treten. Wir würden irrsinnig werden, wenn alles, was wir im Leben erfahren haben und alles, was wir wissen, immer in gleicher Klarheit uns bewusst bliebe. Es genügt völlig, dass das Erfahrene, Erlebte, Gewusste wieder heraufkommt, wenn es nötig ist. Im Übrigen aber handelt es sich im geistigen Sein ja nicht um Erkenntnisse, die man gedankenmäßig formulieren könnte, sondern um ein Verhalten, dessen Ziel die Verkörperung des Geistes, des Heiligen Geistes und seiner Kräfte ist. Dieses Verhalten besteht, so paradox das auch klingen mag, darin, dass man alles aufs Geistige hingerichtete mit Hilfe unseres Körpers und seiner Organe uns mögliche tun, völlig gedankenlos tut. Wohl mit inbrünstiger Hingabe und Dankgefühl dafür, dass wir als Körperwesen dieser Erde das tun können. Wohl mit auf das eine gerade erstrebte Tun scheinwerferartig abgerundeter Konzentration, aber nicht mit einem Denken und einem Denken hingegeben. Nicht dankdenkend, nicht Gedanken auf das Tun konzentrierend, und sollte dieses Tun auch nur in absoluter gelöster Körperruhe bestehen. Während man die aufs Äußere ohne besondere Beziehung zum geheimnisvollen Bereich des Heiligen Geistes gerichteten Bestrebungen bekanntlich sehr wohl überdenken und gedanklich abklären muss, wenn man nicht irdisch Schaden leiden soll, kann alles, was man in der Intention tut, seinen Körper einen Tempel des Heiligen Geistes werden zu lassen, gar nicht gedankenlos genug getan werden. Aus solchem Verhalten ergibt sich dann eine wahre Fülle von Empfindungen, die aber wieder nicht gedacht werden dürfen. Empfindungen sollen inbrünstig empfunden, genossen werden, jeden Gedanken, der dabei kommen will, ignorierend. Dann, wenn man sich so verhält und an solches Verhalten gewöhnt, kommen später, zu ganz anderer Zeit, auch gedankliche Erkenntnisse. Aber sie kommen dann als ausgereifte Früchte, gewachsen auf dem heiligen Boden unseres gedankenlosen Tuns und Empfindens. Aus solchem Verhalten ergibt sich jetzt und hienidem jener Glückseligkeitszustand, der allen wirklich Weisen und Heiligen nachgerühmt worden ist, trotz aller Leiden und Qualen, die auch sie auszustehen hatten, und zwar in einem Maße, das alles sonst irdisch Gewohnte beträchtlich übersteigen musste, da ja solch alte und fortgeschrittene Seelen weit empfindlichere Antennen haben als die übrigen Menschen. Es ist jenes Glück, das auf den ruhevollen Buddha und Quanon-Gestalten des fernen Ostens lächelt. man bemerke wohl, daß es nicht bloß auf dem Antlitz, sondern auf den stillen und gelassenen Linienschwüngen der ganzen Gestalt lächelt, als Ausdruck eines ruhig gewollten und verwirklichten Glückes, das dem rationalistischen Abendländer beinahe unfassbar geworden ist, da sich bei ihm alles im Gehirn staut und dem Gesamtorganismus kaum mehr mitgeteilt werden kann. Das Gehirn macht sich vielleicht allenfalls eine abstrakte Vorstellung vom Glück, dem Bovin Ra ein ganzes Buch gewidmet hat, und wartet dann darauf, ob es kommen will. Hierzu äußert eine Briefstelle des Meisters höchst einleuchtend: Freue dich deines Lebens und sei glücklich. Das ist man nämlich nur, wenn man es sein will. Die aufs glücklich gemacht werden warten leider fast immer vergeblich. 1938. Alles das will nicht einem allzu platten und sich den Realitäten der Erscheinungswelt hartnäckig verschließenden Optimismus das Wort reden, sondern es geht nicht alles immer so, wie man es gern hätte, aber zuletzt zeigt es sich dann, dass fast jeder Verzicht Ursache eines Gewinnes wird, den man sonst nie erreicht hätte. 1939. Deswegen wird es nützlich sein, hier schließlich noch eine Briefstelle herzusetzen, die alles Erörterte abermals in Klarheit und Kürze zusammenfasst. Wenn man selbst das Seinige tut und sich nicht leichtsinnigerweise erkennbar gegebenen Gefahren aussetzt, dann darf man sicher sein, unter einem Schutz zu stehen, der wahrhaftig mehr vermag als alle äußeren Hilfen. Das ist der schöne Sinn des Sprichworts: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Die Bedingung für den Genuss geistiger Hilfe ist immer und in jeder Sache, dass man selbst erfüllt hat oder erfüllt, was in den eigenen Kräften steht. Das alles klingt sehr einfach und ist es auch. Der schlummertrunkene, passive Trotz und Widerstand des geistig sich nicht aufschließen wollenden Menschen wird es, wie gesagt, für uninteressant, ja selbstverständlich halten. Wer aber unter diesen Schlummertrunkenen ahnt die inwendige Glückseligkeit, welche die einfache Selbstverständlichkeit eines mit dem Urselbst geeinten Menschenherzens durchflutet, also diejenige eines Erwachten oder gar eines Meisters, wie wir ihn hier verstanden wissen wollen. Wenn Jesus kindhafte Menschen zu sich kommen lässt, meint er nicht die Kinder Luzifers. Luzifer ertrug die Einfachheit Gottes nicht, deswegen verursachte er Spaltung und Zersplitterung. Obgleich versucht worden ist, den menschlichen Alltag des Ora et Labora durch das Wirken im Alltag des Meisters unserer Zeit, wie wir ihn uns als ruhig zu nennen getrauen, anzustrahlen, so durfte und konnte das nie in einer Form geschehen, die müßige Neugierde befriedigen will, selbst wenn sie sich das fadenscheinige Mäntelchen biederer Gelehrtheit um die Schultern hängt. Es ist ein hilf- und hoffnungsloses Unternehmen, den Alltag eines hervorragenden Menschen zu schildern, ob es sich nun in zärtlicher Kleinmalerei oder in platten Moritaten gefällt. Man darf ihm getrost den alten, gewagt erscheinenden, aber keineswegs dummen oder etwas geheiligtes verletzenden Scherz entgegenhalten. Wenn wir uns fragen, ob unser Herr Jesus Christus links oder rechts um den See Genezareth gegangen ist, so müssen wir uns eingestehen, wir wissen es nicht. Da das Bewusstsein eines erdenkörperlich inkarnierten Meisters auf der physischen und geistigen Ebene stets gleich und uns anderen Erdenmenschen unfasslich wach ist, reicht sein Alltagsleben und Wirken immer bis in die letzten Gründe des Seins und umfasst den ganzen unermesslichen Abstand zwischen der Herzflamme des Liebesfeuers und der kalten, starren Krustenwand des Nichts. Was ein Meister stündlich und täglich leistet, können wir nur blässlich ahnen. Einen Schimmer davon mag, diesen Abschnitt zu Ende bringend, eine weitere hier Aufschluss geben könnende Briefstelle vermitteln. Geistiges Wirken, wie es über mich als irdische Antenne erfolgt, geht weit über alles hinaus, was ich bis heute für alle Zukunft formen konnte, denn seine allerwesentlichsten Akte erfolgen im Unsichtbaren, so dass die daraus hervorgehenden Wirkungen erst wieder ins Erdensinnliche transformiert sein müssen, ehe sie mit beweisender Sicherheit erdensinnlich fassbar werden können.